immer so ein bisschen braucht, bis ihr zur Ruhe kommt. Und deswegen wollen wir auch heute mal pünktlich anfangen. Wir haben ein volles Programm. Ihr habt gesehen, 6 Seiten sind zu lesen. Und das wollen wir auch in der entsprechenden Würde tun. Ich möchte den Abend eröffnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Alle Geschwister hier im Saal, Gemeindesaal, herzlichen Gruß, da wo die Hand nicht geschüttelt wurde, auch nochmal von hier vorne. Und selbstverständlich auch im Internet oder am Telefon, wo ihr zugeschaltet seid. Danke, dass wir jetzt diese Gemeinschaft zusammen haben dürfen, im Namen unseres Herrn und auferstandenen Heilands. Ich möchte, wie in Martini traditionell üblich, mit der Andacht beginnen. Ich lese dazu 1. Korinther 15, die Verse 14 und 15. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Amen. Überschrieben habe ich, weil wir noch in der nachösterlichen Zeit sind, die Auferstehung Jesu Christi, der Inhalt des Glaubens und zweitens der Inhalt der Wahrheit des Glaubens. Der Inhalt des Glaubens. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist auch unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Mit anderen Worten, wird das Zeugnis der Auferstehung Jesu Christi geleugnet oder angetastet oder umgedeutet, ist die ganze Predigt vergeblich. Unsere Predigt, das ist hier in dem Zusammenhang die Verkündigung der Apostel. Wir werden heute was hören von Apostel Petrus, Apostel Johannes, Apostel Paulus. Also die Verkündigung der Apostel wäre vergeblich, war sie nicht, wie wir wissen, weil die Gemeinde gewachsen ist. Aber auch die Predigt auf den heutigen Tag wäre vergeblich, die weltweit gesprochen wird, egal auf was für einem Kontinent, wenn die Auferstehung nicht wäre. Dann wäre die Verkündigung leer, sie wäre nichtig, sie wäre entleert. Wörtlich also, wir haben nichts zu sagen, wenn wir nicht über die Auferstehung sprechen. Römer 10, 17, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und das Wort Christi geht zurück auf die erste Zeit des Christentums, in dem der einzelne Christ das Zeugnis der leiblichen Auferstehung Jesu Christi glaubte und daraufhin getauft wurde. Ich werde heute das ein oder andere Mal über die Pfingstpredigt von Petrus sprechen kommen. Da wissen wir, dass der Herr an einem Tag über 3000 Seelen hinzutat. Warum? Weil Petrus von der Auferstehung Jesu Christi gesprochen hat. Im Kolosserbrief schreibt Apostel Paulus, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Also wenn wir hier das Wort wohnen haben, da kommen wir später auch nochmal im Verlauf des Abends zu, wenn wir hier von wohnen sprechen, dann soll das Wort Gottes zu Hause sein. Das soll kein flüchtiger Gast sein, sondern das Wort Gottes soll in uns wohnen, Wohnung beziehen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Der Glaube der Gemeinde in der ersten Generation der Christen nach der Auferstehung ist undenkbar, ohne dass die Apostel bezeugt haben, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Und jetzt komme ich zu dieser Pfingstpredigt des Paulus. Da sagt er in 2. Apostelgeschichte 2, 32, diesen, also Jesus, hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Der zweite Punkt, der Inhalt der Wahrheit des Glaubens. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, ist fast schwer, sowas hier vorne zu sagen, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Jetzt wird es richtig gefährlich. Alle Zeugen der leiblichen Auferstehung Jesu wären Lügner. Alle Zeugen der leiblichen Auferstehung wären Betrüger. Alle Zeugen der leiblichen Auferstehung Jesu Christi wären Verführer der Menschheit. Denn sie würden Gott etwas andichten, was er nie getan hat. Das fällt mir wirklich schwer, sowas hier zu sagen. Ja? Aber das ist dieser Umkehrschluss, den wir haben. Denn sie lügen, ja, sie lügen gegen den wahrhaftigen Gott. Und was sagt die Schrift zum Thema Lüge im 9. Gebot? Du sollst nicht Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Oder 3. Mose, Levitikus 19,11. Ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch betrügerisch handeln, einer mit dem anderen. Und Jesus sagt im Gespräch mit den Pharisäern im Johannesevangelium, Johannes 8,44, ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Gelüsten wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang, steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus den eigenen. Und jetzt kommt es, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wir erinnern uns im Paradies, das Infragestellen des Wortes Gottes. Das hat ja ausgelöst, dass Jesus auf diese Erde kommen musste. Das hat ja ausgelöst, dass er sterben musste. Und das hat ausgelöst, dass Jesus auferweckt werden musste. Das ist das. Gott zum Lügner machen, indem wir die Auferstehung Jesu Christi leugnen. Und das bedeutet, seine Wahrheit in Frage stellen, sein Wort in Frage stellen und dem Zeugnis letztendlich nicht glauben. Die Ablehnung des Zeugnisses der Apostel über die leibliche Auferstehung führt zwangsläufig dazu, wenn wir konsequent sind, dass wir Gott zum Lügner hinstellen. Apostel Johannes schreibt, 1. Johannes 5,10, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Das ist die Zusammenfassung. Wir stehen wirklich in der Gefahr, wenn wir die Auferstehung leugnen, Gott zum Lügner zu machen. Und wird die Wahrheit der leiblichen Auferstehung Jesu Christi bezweifelt, kommt alles zum Einsturz. Dann haben wir keine Botschaft mehr, dann haben wir auch keine Predigt mehr. Und bestreiten wir die Aussagen der Schrift, sprechen wir Gott die Fähigkeit ab, dass er die Wahrheit kennt. Ein ganz brutales Wort. Dann erheben wir uns über das Wort Gottes und das sei ferne. Wir beugen uns unter dem Wort Gottes. Paulus schreibt im Epheserbrief, Epheser 4,25, legt die Lüge ab, redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Gott hasst die Lüge. Sprüche 6, 16 bis 19. Diese 6 Dinge hasst der Herr und diese 7 sind ihm ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Schmähende planet, Füße, die behendet sind, Schade zu tun, ein falscher Zeuge, der frech lüdet, wer Hader zwischen Brüdern anrichtet. Sprüche 6, 16 bis 19. Was tun die hohen Priester und die Ältesten? Matthäus 28, 12, da sprachen wir letzte Woche von. Sie kamen zusammen, halten Rat und geben den Soldaten viel Geld und sagen dann, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir die Wache schliefen. Das heißt, die hohen Priester und Ältesten lügen. Und das Schlimme ist, sie stiften weitere zu dem Lügen an, damit wiederum weitere diese Lüge glauben sollen. Menschen lügen. Ich kann mich selbst belügen, indem dass ich der Wahrheit ausweiche. Und sage, oh, ist doch gar nicht so schlimm, aber zur Kontrolle, gar kein Thema. Ich kann meinen Nächsten belügen. Gott ist nicht ein Mensch, der lügt. 4. Mose 23, 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn irgendetwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Wenn Gott in seinem Wort die leibliche Auferstehung Jesu Christi verkündigen lässt, so ist dies wahrhaftig und gewiss. Amen. Himmlischer Vater, halt uns bei dem ein, dass wir deine Wahrheit reden, dass wir dein Wort wertschätzen und dass wir uns unter deinem Wort beugen. Amen. Ihr habt jetzt 6 Seiten Notizen, das sieht gefährlich aus und wollen doch mal schauen, wie wir das heute Abend unterbringen können. Dann ist irgendetwas schiefgelaufen, dann müsstest du hinten nochmal schauen. Die Bibliologie ist ein Zweig der systematischen Theologie. Also das heißt, wenn wir in einem theologischen Thema arbeiten, dann haben wir kein Kapitel in der Schrift, wo wir nur sagen können, das ist das. Idealerweise ist 1. Korinther 15 so ein Kapitel, wo wir etwas zur Auferstehung haben. Aber wie gesagt, Bibliologie, wie die Bibel entstanden ist, haben wir nicht ein Kapitel. Auch die Anthropologie, Anthropos, der Mensch, Logos, die Lehre, ist das umfassende Wesen des Menschen, seine Entwicklung, seine Vielfalt. Oder wenn wir von der Soteriologie sprechen, das Erlösungswerk Jesu Christi, die Ekklesiologie, das ist die Lehre von der Gemeinde, die Eschatologie, das ist die Lehre von den letzten Dingen. Da haben wir kein Kapitel, in dem wir einfach nur etwas lesen können und das zusammen erkennen können. Deswegen finden wir zu allen Themen, die wir in der Theologie haben, zu allen Teilbereichen, immer wieder Schriftstellen in unterschiedlichen Briefen, in unterschiedlichen Büchern. Und das müssen wir jetzt zusammenführen. Und wenn wir über die Auferstehung Jesu Christi sprechen wie heute, dann befinden wir uns inmitten der Christologie. Die Christologie wiederum ist die theologische Lehre von der Person und Bedeutung Jesu Christi und als zentraler Bereich der systematischen Theologie zu verstehen. Die Untersuchung zwischen Gott als Mensch, seiner Menschheit und seiner Gottheit. Sein Wirken, seine Taten, seine Lehre, sein Tod und natürlich auch seine Auferstehung. Also die Christologie reflektiert, wer Jesus von Nazareth im Kontext des Glaubens in der Schrift war. So habe ich heute Abend das Thema die Implikation der Auferstehung Jesu Christi. Das heißt also die Information, die Aussagen, die hervorgehen, auch wenn sie nicht immer explizit genannt werden. Aber wir werden versuchen, das theologisch heute Abend zu entfalten. Ich habe da 3 Hauptpunkte. Die Notwendigkeit der Auferstehung Jesu Christi, die Art und Weise der Auferstehung Jesu Christi und die Folgen der Auferstehung Jesu Christi. Dazu habe ich dann später noch wieder Unterpunkte, die ich entsprechend sagen werde. Beginnen wir erstmal mit der Notwendigkeit der Auferstehung Jesu Christi. Das ist die Erfüllung der Schrift. Jesus musste von den Toten auferstehen, denn Gott hält seine Verheißungen. Gott lügt nicht, er kann nicht lügen, er sagt die Wahrheit. Jesus selbst hat immer wieder neu nicht nur seinen Tod, sondern seine Auferstehung angekündigt. Ich denke jetzt nur mal allein an die 3 Leidensankündigungen im Matthäusevangelium. Matthäus 16, 21. Seit der Zeit fing Jesus an, seine Jünger zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am 3. Tage auferstehen. Er sagt das seinen Jüngern. Matthäus 17, 22, 23. Als sie aber beieinander waren in Galiläa, sprach Jesus zu ihnen: Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Und sie werden ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie wurden sehr betrübt. Oder Matthäus 20, 17 bis 19. Jesus zog hinauf nach Jerusalem, nahm die 12 Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen, und sie werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen, und am dritten Tage wird er auferstehen. Erst nach der Auferstehung verstanden die Jünger diese Worte, und das können wir jetzt mitlesen in Johannes 2, die Verse 18 bis 20. Hier sprechen wir von der Tempelreinigung im Kontext. Ja? Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns, was für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brech diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahre erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tage aufrichten. Und jetzt kommen wir nach der Auferstehung, und jetzt lesen wir Vers 22 aus Johannes 2, 22. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hat. Die Jünger waren auch verblüfft. 46 Jahre dauert es, diesen Tempel zu bauen. Er baut ihn in 3 Tage. Nach der Auferstehung haben sie das verstanden. Und Jesus weist hier auf die Propheten hin. Wir haben das in Lukas 24, 44, 48. Nach der Auferstehung sagt er zu den Jüngern: Das sind meine Worte, die ich euch verkündet habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Moses, in den Propheten, in dem Psalm. Und dann öffnet er ihnen das Verständnis, dass sie sein Wort verstanden. Und sprach zu ihm: So steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem, seid dafür Zeugen. Und Zeugen wurden die Apostel dann später, wie wir in der Apostelgeschichte sehen, wirklich. In der Pfingstpredigt zitiert Petrus Psalm 16, Vers 10 und bezieht sich damit auf das Alte Testament. Habt ihr zu mitlesen? Apostelgeschichte 2, 31. Hat er vorausgesehen und von den Toten des Christus gesagt: Er ist nicht dem Tod überlassen, sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Das sagt Petrus in der Pfingstpredigt. Und jetzt Psalm 16, Vers 10: Denn du wirst mich nicht zum Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Das sind nur ganz wenige Hinweise, wie schon im Alten Testament die Auferstehung Jesu deutlich wird. Und Jesus sagt das seinen Jüngern. Und zur Zeit Jesu gab es kein neues Testament. Das heißt, immer wenn wir von Schrift sprechen, sprechen wir von dem Alten Testament. Der Apostel Paulus erwähnt diese Notwendigkeit der Auferstehung in seinem Kapitel 1. Korinther 15. Und da sagt er: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach der Schrift, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tage, nach der Schrift. Achtet immer, wenn ihr solche Sachen lest, ne, wie Paulus immer springt zwischen uns und euch. Denn das habe ich euch weitergegeben. Aber dann spricht er von unsere Sünden und da schließt er sich mit ein. Ein Unterpunkt hier ist jetzt: Es ist Bestandteil des Evangeliums. Die Auferstehung Jesu Christi ist der wichtigste Bestandteil der apostolischen Lehre. Was würde die Lehre vom Tod Jesu Christi bedeuten, wenn er nicht auferstanden wäre? Und das lest doch bitte mit in Römer 8, 33, 34. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Und so durchzieht der Triumph der Auferstehung Jesu Christi die Kapitel der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, 24. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Apostelgeschichte 2, 32. Diesen hat Gott auferweckt, dessen sind wir Zeugen. Und jetzt kommt so ein Punkt in Apostelgeschichte 3. Da geht Johannes und Petrus zum Tempel und dann ist der Gelähmte und dann sagen sie, Silber und Gold haben wir nicht. Aber was wir haben, im Namen Jesu steh auf und geh. Und dann daraus entsteht natürlich dann auch wieder etwas, was dem Hohen Rat überhaupt gar nicht gefällt. Und da sagt dann in Kapitel 4 Petrus und Johannes, wenn wir, Petrus und Johannes, heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk kundgetan, im Namen Jesu von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten auferweckt. Also, ich habe jetzt noch viele Referenzen, wo wir das belegen können, dass die Auferweckung Jesu nicht ein Ereignis zu Ostern war, sondern sich durch die ganze Geschichte, Heilsgeschichte des Neuen Testamentes zieht. Wir können also getrost sagen, die Auferstehungsbotschaft ist die andere Hälfte des Evangeliums. Lest mal mit 1. Korinther 15, 3, 4. Denn als erstes habe ich, Paulus, euch weitergegeben, was ich empfangen habe. Und da bezieht er sich jetzt wieder auf der Schrift, nach der Schrift. Und das ist eben das Wichtige, dass die Auferstehung nicht ein Zufall war, sondern eine Erfüllung einer Verheißung. Römer 6, 5 könnt ihr auch lesen. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir verkünden nur das halbe Evangelium, sprechen wir nur von dem Tod Jesu Christi, ohne dessen Auferstehung zu erwähnen. Kreuz und Auferstehung gehören untrennbar zusammen. Bedenken wir auch den Unterschied in der Kreuzdarstellung zwischen den Protestanten und den Katholiken. In der katholischen Kirche ist es verbreitet, dass der Korpus am Kruzifix noch hängt. Und die evangelische Kirche kommt mehr von der Auferstehung, das Kreuz ist frei. Er ist auferstanden, damit wird der Sieg proklamiert. Die Auferstehung ist aber auch die Grundlage unseres Glaubens. Der Glaube, das hatte ich bereits gelesen in der Andacht, kommt aus der Predigt und das Predigen aus dem Wort Gottes. Und weil nun die Auferstehung Jesu Christi der wichtigste Punkt ist oder in der apostolischen Predigt ist, muss die Auferstehung auch der wichtigste Punkt in unserem Glauben sein. Das darf nicht fehlen. In Römer 10, 9 könnt ihr lesen, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Wir müssen mit dem Munde bekennen und von Herzen glauben. Und was sollen wir bekennen und was sollen wir glauben? Dass ihn Gott von den Toten gerettet hat, auferweckt hat. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Glaubens. Das ist kein Souvenir. Es ist ja interessant auch zum Beispiel, dass niemand weiß, wann Jesus wirklich geboren wurde. Das ist nicht bekannt. Wir haben das auf den 24. Dezember gesetzt, aber das haben wir nur getan, um ein Datum zu erfüllen, wo es früher nach den Berechnungen der dunkelste Tag des Jahres war in unserem Erdkreis. Aber interessant, dass Historiker sich mehr oder weniger einig sind, dass Jesus tatsächlich am 7. April im Jahre 30, 33 gekreuzigt wurde. Das kann man historisch verfolgen, auch wegen dem Passafest. Aber das ist auch kein Datum für uns, jetzt kein besonderes Datum. Aber es ist wirklich von der historischen Seite belegt. Pontius Pilatus gab es wirklich, den wir hier sonntäglich in der Kirche nennen. Den gab es, das ist keine Fixgestalt. Und es gab alles andere auch umherum. Und genauso war auch die Auferstehung. Bedenken wir auch noch einmal die Aussage, die ich in der Andacht bereits gesagt hatte. Ihr habt es jetzt schriftlich, 1. Korinther 15, Verse 14 bis 18. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr auch noch in euren Sünden. So seid auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Und das schreibt Paulus zu einer Gemeinde, die ihn nicht mochte. Korinth war ein Problem. Aber er schreibt ja auch, dass da 500 Menschen waren, die ihn gesehen haben und so weiter und so weiter. Also sie haben das ja tatsächlich erlebt. Und wahrscheinlich wurde der erste Korintherbrief um, ich sage jetzt mal 50, 55 nach Christus geschrieben. Nehmen wir es mal locker, dann liegen wir vielleicht 25, 30 Jahre nach der Kreuzigung. Natürlich sind da schon einige entschlafen, aber viele haben auch noch gelebt. Und die haben das bezeugen können. Also die Zeitspanne ist jetzt nicht so groß gewesen, dass es völlig raus war. Weil wer die Auferstehung Jesu Christi leugnet, verliert das Fundament seines Glaubens. Das ist ein ganz wichtiges Thema, die Auferstehung. Und wer die Auferstehung Jesu Christi leugnet oder schmälert, der verschiebt seine Glaubensinhalte. Wenn ich an dem Punkt nicht weiterkomme und sage, naja, könnte schon sein, dann fehlt mir was Elementares, dann fehlt mir was ganz Grundsätzliches. Wir stehen aber auf dem Fundament der Schrift und bekennen 1. Korinther 15, 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Die Art und Weise der Auferstehung Jesu Christi. Jesus spricht, Johannes 11, 25 zum Lesen, Jesus spricht zu ihr, also jetzt zur Martha, der leiblichen Schwester des verstorbenen Lazarus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Das hatte ja auch Pastor Olaf Latzeli in einer Predigt gehabt. Glaubst du das? Und da gibt es nur Ja oder Nein. Und das ist was Elementares zu sagen, ja, ich glaube das. Denn das ist auch heute Abend klar, dass wir unsere Geburt nicht verhindern konnten. Und wir werden auch unsere Auferstehung nicht verhindern können. Das haben wir nicht in unserer Hand. Da steht der Allmächtige drüber. Jetzt muss ich korrekterweise von einer Auferweckung Jesu Christi sprechen. Und das können wir mitlesen in Apostelgeschichte 2, 23, 24. Dieser Mann, der durch Gottes Ratschluss, also hier sprechen wir von Jesus, und Vorhersehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Und jetzt lesen wir etwas von der Beteiligung des Heiligen Geistes in Römer 8, 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wir erinnern uns an das Wort wohnen, ja? Lasst das Reich Gottes reichlich in euch wohnen. in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leider lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Die Auferweckung, die Auferstehung Jesu Christi ist das Werk eines dreieinigen Gottes. Und die Auferweckung, Auferstehung ist im biblischen Kontext dasselbe Ereignis. Die Auferweckung betont Gott als den Handelnden, der Jesus aus dem Tod in das Leben zurückgerufen hat. Die Auferstehung beschreibt den Vorgang aus der Perspektive Jesu, der aus dem Tod in ein neues Leben auferstand. Wichtig auch hier, die Auferstehung Jesu ist keine Reanimation, eine tatsächliche Auferstehung. Jesus Christus ist tatsächlich aufgestanden und das setzt voraus, dass er auch tatsächlich tot gewesen sein muss. Der Versuch, die Auferstehung zu schmälern, durch die Behauptung, Jesus sei in der Kühle des Grabes aus seiner Ohnmacht auferwacht, widerspricht der Schrift. Aber diese Theorie gibt es natürlich auch, dass er irgendwie ohnmächtig geworden ist und als er dann zur Ruhe gekommen ist, in der Kühle des Grabes, ist er auch wieder zu sich gekommen und wurde wach. Nein, die Schrift bezeugt, dass Jesus tatsächlich tot war. Wir sprachen letzte Woche schon über Markus 14, die Verse 44, 45, die habt ihr auch. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er Josef von Arimathäa den Leichnam. Also auch Pilatus ist erstmal verdutzt und dann fragt er seinen Hauptmann und er bestätigt das. Das bestätigt die Schrift. Schaut, das habt ihr auch Römer 19, 33, 34, als sie, also die römischen Soldaten, aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß ihn mit dem Speer in seine Seite, sogleich kam Blut und Wasser heraus. Es waren gerade die Feinde Jesu, die Juden und die Römer, die seinen Tod bestätigen und seine Auferstehung leugnen. Das sind die Wächter am Grab. Letzte Woche sprachen wir von der Versiegelung des Grabes und so weiter. Aber auch von Jesus selber hören wir in der Offenbarung, auch das habt ihr, Offenbarung 1, 17b, 18, fürchte dich nicht, also das ist jetzt zu dem Apostel Johannes, dem Schreiber der Offenbarung gesagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wir sprechen jetzt von einer leiblichen Auferstehung. Die Auferstehung Jesu Christi war eine leibliche. Und ich betone das jetzt bewusst, weil Jesus hätte auch anders auferstehen können. Also eine Rückkehr des Erlösers in den Himmel wäre auch ohne leibliche Auferstehung möglich gewesen. Und er wäre ein lebendiger Christus geblieben. Als Geist, ohne menschlichen Leib, hatte er vor der Menschheit ja schon immer in allen Äonen existiert. Also Jesus war ja schon immer lebendig. Durch ihn haben wir ja die Schöpfung. Wenn wir Johannes 1, 4, 5 lesen, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht erschien in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Jesus ist ja das Leben. Er hat schon immer gelebt. Und bei einer Rückkehr in den Himmel ohne leibliche Auferstehung wäre Christus nicht der Todesüberwinder als offenbar geworden. Deswegen ist es wichtig, wenn Jesus ohne den Leib auferstanden wäre, also nur Geist und nur Seele, sage ich mal, dann wäre es so ein Zweidrittelsieg. Aber die menschliche Persönlichkeit, das Individuum, besteht aus Geist, Seele und Leib. Also hier wären dann nur zwei Teile auferstanden, aber nicht der dritte. Und Tod ist doch nicht das Aufhören der Existenz, sondern Tod ist die Auflösung der menschlichen Persönlichkeit, nicht das Auslöschen des Daseins. Und so wie wir aus Geist, Seele und Leib bestehen, so bestand auch Jesus Christus nach der Auferstehung aus Geist, Seele und Leib. Als der Herr seinen Jüngern erschien, zeigt er sich als der Auferstandene mit seinem Leib. Lest bitte mit Lukas 24, 36 bis 43. Als sie, also jetzt reden wir von den Jüngern, die noch schockiert waren von dem, was sie von den Emmaus-Jüngern gehört haben. Als sie aber davon redeten, trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Fasst mich an, seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Und als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihnen ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm es und aß es vor ihnen. Ganz wichtig, er ist leibhaftig auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Oder, jetzt kommen wir nochmal zum Mitlesen, Johannes 20, 24, 28. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Der arme Thomas, jetzt muss er 8 Tage warten. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. Er hat durchbohrte Hände, durchbohrte Füße und eine durchbohrte Seite. Und Jesus, das haben wir gerade gehört und gelesen, aß Fisch. Sein Leib war jetzt ein Auferstehungsleib. Sein Leib war jetzt nicht mehr der irdische, der von Josef, von Arimathäa und Nikodemus zu Grabe getragen wurde. Lukas 24, 2, 3. Als sie, also jetzt reden wir von letzter Woche wieder, Maria Magdala, die Mutter des Jakobus und Salome, den Stein weggerollt fanden, gingen sie rein und finden Jesus nicht. Der leibliche Auferstehung dokumentiert den völligen Sieg über den Tod. Und die leibliche Auferstehung ist der völlige Triumph des Gekreuzigten. Kommt zu einem Unterpunkt, eine erstmalige Auferstehung, das habt ihr nicht, aber wir können gleich wieder etwas lesen. Die Auferstehung Jesu Christi war die erste ihrer Art. Jetzt wissen wir, dass im Alten Testament es ja schon Auferstehung gab. Unter Elia, die Witwe zu Zabrat am Bach Kirt, ihr Sohn, oder Elisa in 2. Könige 4, der Sohn der Schumeterin. Oder dann auch Jesus selber. Er hat die Tochter des Jairus aufgeweckt, den Jüngling zu Nein, den Lazarus oder auch Petrus, Apostelgeschichte 9, die Tebita, und Paulus hat den Euchus in Apostelgeschichte 20 auferweckt. Aber alle kehrten in ihren sterblichen Leib zurück. Das heißt, in diesen verweslichen Leib. Sie sind auferweckt worden, aber sind auch später wieder gestorben. Und das ist jetzt der Gegensatz zu Jesu Christi mit seinem Herrlichkeitsleib. Er lebt in Ewigkeit und wird den Tod nicht mehr sehen. Die anderen sind wieder gestorben, haben den Tod wieder gesehen. Jesus wird den Tod nicht mehr sehen. Ich sagte das ja bereits in Offenbarung 1. Ich bin der Erste, der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Etwas, was wir jetzt mitlesen können, ist in Römer 6, Vers 8 und 9. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten auferweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Und jetzt komme ich dann zu einem anderen Punkt, die Folgen der Auferstehung Jesu Christi. Erstmal geht's für Jesus selber. Mitlest bitte mit Römer 1, die Verse 1 bis 4. Paulus, ein Knecht Christi, Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heilig eingesetzt ist als Sohn Gottes, in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Geschwister, das zieht sich durch das ganze Neue Testament. Wenn ihr das einmal mit diesen Augen lest von der Auferstehung, werden euch viele, viele neue Verse lebendig werden. Jesus beweist mit seiner Auferstehung seine Lehrautorität und die Berechtigung seiner Ansprüche, Gottes Sohn zu sein. Nur in der Auferstehung gibt er eindeutig das Zeichen seiner Göttlichkeit. Und das war ja, was von den Pharisäern verlangt wurde. Die Pharisäer wollten immer wieder Zeichen sehen. Also es gibt im Prinzip zweimal, wo sie Zeichen fordern. Einmal in Matthäus 12 und da sagt Jesus, es gibt kein anderes Zeichen außer des Jona, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war. Und das zweite Zeichen hatten wir heute auch schon bedacht am Abend. Das ist in Johannes 2, die Verse 13 bis 22, das Zeichen der Tempelreinigung. Des Vaters Haus soll ein Bethaus sein. Und dann setzt er das Zeichen und stößt alles um, was da nicht hingehört. Er hat Zeichen gesetzt. Und das dritte Zeichen ist eben jetzt die Auferstehung. Jesus Christus wurde nicht Gottes Sohn bei der Auferstehung, sondern bei der Auferstehung erweist er sich als der Sohn Gottes. Das ist der Unterschied zu den anderen, die schon verstorben sind, auferweckt wurden. Und deswegen ist er der Erstling, ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier für uns festhalten müssen. Die Auferstehung zu leugnen würde bedeuten, seine göttliche Autorität zu verneinen. Wir kommen da nicht drum herum. Wir müssen das für uns lernen, dass auch wir einmal auferstehen werden. Das ist heute Abend sicherlich jetzt hier massiv und auch fest, aber es ist ganz wichtig für unseren Glauben, weil es wichtig ist, dass wir vor einem lebendigen Gott stehen, der uns einmal rufen wird und vor dem wir und ich Rechenschaft ablegen muss. Da kann ich mich nicht wegducken, vielleicht noch wie in der Schule. Etwas später kommen oder zur Toilette gehen und solche Tricks, die wir ja alle drauf haben. Da kann ich mich nicht wegducken. Gott wird Rechenschaft fordern von dem, was er mir anvertraut hat, wie ich damit umgegangen bin. Das wird er zu fragen haben. Herbert, was war da los? Und das müssen wir uns vor Augen halten. Wir stehen vor einem lebendigen Gott. Aber das bedeutet auch für uns Gläubigen die Rechtfertigung. Lest das bitte in Römer 4, 25. Welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und unserer Gerechtigkeit willen auferweckt? Also Gott erweist durch die Auferweckung seines Sohnes, dass er das Opfer von Golgatha angenommen hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Theologie. Gott hat das Opfer von Golgatha angenommen, wo er für meine Sünden gestorben ist. Und deswegen kann Gott jetzt vor ihm treten und sagen, ja, das ist ein schwacher Kandidat, der Herbert, aber auch für ihn bin ich gestorben. Jesus Christus ist unser Stellvertreter, sowohl im Sterben wegen der Sünde, als auch in der Auferstehung. Lest das doch bitte hier mit Epheser 2, 4 bis 6. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Ihr kennt das, ne? Er hat uns mit auferweckt, mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Und damit zeigt Gott gleichzeitig, dass wir gerechtfertigt sind. Er ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden. Damit sind wir auch gerechtfertigt. Nachdem unsere Schuld Christus zugerechnet wurde, wird nun seine Gerechtigkeit uns angerechnet. Verstehen wir das? Nachdem unsere Schuld Christus zugerechnet wurde, wird seine Gerechtigkeit uns angerechnet. Der Christus für uns ist jetzt Christus in uns. Und das machen wir ja bei dem Abendmahl. Wir essen sein Leib, natürlich Hostien, aber symbolisch. Mein Leib für dich gegeben. Und dann essen wir das. Dann ist es in uns. Und dann kommt der Kelch. Mein Blut für dich vergossen. Und dann trinken wir den Kelch. Und dann ist der Kelch in uns. Das müssen wir verstehen. Und in uns, das meine ich gerade mit wohnen. Ja, in uns, er wohnt in uns. Er ist nicht nur nahe, sicher, aber er ist in uns. Und das sollen wir ausstrahlen, das sollen wir weitergeben. Jetzt hört mal, der Gerechtmacher ist meine Gerechtigkeit. Ich habe keine Gerechtigkeit. Aber der Gerechtmacher ist jetzt meine Gerechtigkeit, weil er in mir wohnt. Und der Erlöser ist jetzt mein Erlöser, weil er in mir wohnt. Und der Versöhner ist mein Versöhner, weil er in mir wohnt. Das ist was ganz Persönliches. Es ist Theologie, aber es ist ganz persönlich. Und das führt uns auch in die lebendige Hoffnung. 1. Petrus 1, 3, könnt ihr lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Über allen Hiobsbotschaften dieser Welt steht die Botschaft Hiobs: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das steht da drüber. Das ist diese lebendige Hoffnung. Die Auferstehung Jesu Christi ist die endlose Fortsetzung seiner Menschheit. Oder lest doch noch einmal hier 1. Timotheus 1,1. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. Und das ist die Hoffnung im Gegensatz zu der Hoffnungslosigkeit der Ungläubigen. In Hiob 8,13 habt ihr: So geht es jedem, der Gott vergisst, und die Hoffnung der Ruhlosen wird verloren sein. Oder Hiob 11,20. Aber die Augen der Gottlosen werden verschmachten und sie werden nicht entrinnen können, und als ihre Hoffnung bleibt, die Seele auszuhauchen. Da ist keine Hoffnung. Epheser 2,11,12. Darum denkt dran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart, Unbeschnittener genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung, wart ohne Gott in die Welt. Und da kommen wir her, da komme ich her, unbeschnitten, ohne Hoffnung. Und jetzt kommt das neue Leben. Wir wandeln in einem neuen Leben, wenn wir ihn angenommen haben. Und dabei handelt es sich nicht um ein reformiertes, altes Leben, sondern was völlig Neues. Die bekannten Verse, die ihr mitlesen könnt, aus 2. Korinther 5, 17. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Der Wandel in ein neues Leben ist eine Folge der Auferstehung Jesu Christi. Oder lest mit hier Römer 6, 3, 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist die neue Kreatur. Immer noch der alte Körper, aber innerlich neu. Innerlich wohnt jetzt der Geist in uns. Wenn der Auferstehung Jesu Christi erkennen wir die Größe der an uns wirkenden Kraft durch den Heiligen Geist. Epheser 1, 18, 19, 20. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Das ist schon jetzt in uns. Und wir haben durch den Heiligen Geist die Möglichkeit, dass wir der Sünde widerstehen können. Ja, wir fallen, immer wieder. Aber jetzt erkennen wir zumindest, dass wir sündigen. Oder Philipper 3, 10, 11, das habt ihr auch. Ihn möchte ich, also Paulus, erkennen in der Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Ist natürlich sehr problematisch, ne? Dass wir hier sagen, die Gemeinschaft seiner Leiden. Da möchten wir uns wegdrücken. Aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden gehört dazu, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Da können wir anstelle von Heiligungsleben auch von einem Siegesleben sprechen. Die Tatsache, dass wir in einem Sieg leben können, ist eine Folge der Auferstehung. Lest doch bitte hier 1. Korinther 15, 55, 57. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber die Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Sieg kommt nicht von uns. Der Sieg kommt von ihm und ihm gebührt die Ehre. Es ist natürlich immer wieder klar, dass Vergleiche hinken, aber vielleicht hilft es ein bisschen, wenn wir einmal an die Raupen oder so an die Larven denken. Die Raupe, die wir jetzt vielleicht im Frühjahr sehen, die hat nur den einen Auftrag zu fressen und zu wachsen. Die Raupe ist oder Larve ist sexuell gar nicht entwickelt. Sie ist gar nicht fortpflanzungsfähig. Schmetterlinge hingegen sind dann geschlechtsreife Tiere. Und durch die Metamorphose, durch die Umwandlung, sind sie also geschlechtsreif. Die Weibchen legen Eier, neue Raupen entstehen. Und so ist es auch bei uns. 1. Korinther 15, 42, 44, ich glaube, das habt ihr jetzt nicht. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit, wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib? Gibt es einen natürlichen Leib? Ja. So gibt es auch einen geistlichen Leib. Also das habe ich euch jetzt nicht abgedruckt, ist 1. Korinther 15, 42 bis 44. Die Kraft der Auferstehung kann in unserem Leben sichtbar werden. Und jetzt folgt nicht mehr dieses krampfhafte Selbstbemühen. Ich sage das jetzt mal, Schlagwort Heiligungsstress. Ich muss frömmer werden, ich muss besser werden. Diesen Heiligungsstress müssen wir uns nicht antun. Wir können in seiner Kraft, in seiner Auferstehung, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, verändert werden. Ich muss nicht anfangen, erstmal aufzuräumen. Also natürlich muss ich anfangen aufzuräumen, aber ich muss nicht anfangen, besser zu werden. Ich darf so kommen, wie ich bin. Und wenn er in mir wohnt und in mir ist, dann werde ich aus Liebe zu Jesus das eine oder andere lassen. Aus Liebe für Golgatha. Und dann wachsen auch die Früchte des Heiligen Geistes nach Galater 5, 22. Paulus schreibt in Philipper 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kriege das nicht hin, aber ich vermag es durch den, der mich mächtig macht. Und noch etwas haben wir durch die Auferstehung. Wir haben einen Fürsprecher. Lest doch einmal Römer 8, 34. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Ist das tröstlich? Das ist tröstlich. Das ist tröstlich. Er nimmt unsere Schwachheit ernst. Er hat gelitten für uns. Er hat gelebt als Mensch. Er weiß, was müde ist. Er weiß, was Konzentrationsschwäche sind. Er weiß, was Hunger ist, was Durst ist. Er weiß, was Schmerzen sind. Er weiß es. Und jetzt kommen wir zu Hebräer 7, 25. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Und jetzt denken wir an das hohe priesterliche Gebet Johannes 17. Er bittet für seine Jünger. Wisst ihr, ich kenne eure Namen nicht, aber so wie er für seine Jünger gebeten hat, so betet er heute Abend für dich und auch für dich im Internet. Wir brauchen diesen hohen priesterlichen Dienst Christi. Aber nur durch seine Auferstehung ist er möglich. Wir brauchen diesen Dienst täglich. Ich komme jetzt zu einem Unterpunkt, den ihr nicht habt, aber Auferstehungshoffnung. Also unsere Auferstehung oder Verwandlung bei der Entrückung ist eine Folge der Auferstehung Jesu. 2. Korinther 4, 14. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch auferwecken uns mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. 1. Thessalonicher 4, 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Die Auferstehung Jesu Christi ist das Vorbild unserer Auferstehung. Lest doch mit mir bitte Philipper 3, 20, 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. 1. Korinther 15, 47, 49. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen. Wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Die Auferstehung Jesu Christi ist die Garantie unserer Auferstehung. Und das sagt auch Jesus schon auf Erdenzeiten, Johannes 14, 18, 19. Ich will euch nicht als Weise zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dann noch ein Vers aus Römer 8, 19 bis 11. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Der Heilige Geist hat ja Jesus auferweckt. Wenn der Geist Gottes in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christ durch ihn euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und dann habe ich noch drei Verse für die Ungläubigen. Auch für die Ungläubigen ist die Auferstehung Jesu Christi die Ursache und Garantie seiner Auferstehung. 1. Korinther 15, 22: Denn wie sie in Adam alle starben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Johannes 5, 28, 29: Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Darüber hinaus ist die Auferstehung das unfehlbare Zeugnis für das Weltgericht, nachdem Gott der gesamten Menschheit die Erlösung angeboten hat. Apostelgeschichte 17, 31 abschließend: Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Auch das gehört zur Wahrheit. Ich beende diese Bibelarbeit mit den Versen aus meiner Andacht, die ich zu Beginn des Abends sagte: Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn er doch die Toten nicht auferstehen. Wie ich denke, wir haben heute Abend verstanden, wie wichtig das ist, dass hier vorne an der Seite die Steine liegen, Jesus lebt. Ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich kann eine Kirche nicht groß genug sein, damit die Menschen das sehen. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, auch hier, dass sie das lesen. Dass sie es nicht nur sehen, sondern lesen und diese Botschaft auch an sie erinnert, dass auch sie einmal auferstehen und auferweckt werden. Entweder zum Gericht oder zur Herrlichkeit. Wir konnten unsere Geburt nicht verhindern und wir werden unsere Auferstehung nicht verhindern können. Lasst uns den Abend mit Gebet schließen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gewaltiges Wort und für die Tatsachen deiner Auferstehung. Herr, wir danken dir so sehr für die Hoffnung, die wir in uns tragen dürfen. Und wir leiden darunter, Menschen zu kennen, die diese Hoffnung nicht haben, die noch in ihrer Hoffnungslosigkeit leben. Ach Herr, bitte erbarm dich doch. Du hast doch alles gegeben. Ruf auch sie in das Leben zu dir. Lass doch die Gebete, die wir formulieren, nicht vergeblich sein. Du siehst vor unseren Augen, an wen wir jetzt denken, Herr, und wir bitten für deren Seelen und Herzen. Schenke doch, dass sie zu dir gehören, wenn du dereinst wiederkommst oder wenn du sie abrufst. Herr, hilf uns in aller Schwachheit auch treu zu bleiben, Zeugnis zu sein, dass wir von diesem Heiligungskrampf loskommen, sondern dass wir dich in unserem Herzen wohnen lassen, dass du redieren darfst, dass wir den Geist nicht dämpfen, sondern dass wir das hingeben, Herr, was uns stört, damit wir dir dienen können. Hilf uns, treu und gerecht zu sein in den Dingen, die du uns anvertraut hast. Gemeinsam wollen wir das Gebet sprechen, das du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Liebe Geschwister, ich habe jetzt noch etwas, nehmt noch mal ganz kurz Platz, was ich hier noch weitergeben möchte, auch noch mal zur Internetgemeinde. Pastor Olaf Latzel hatte mich heute Nachmittag angerufen und gesagt, dass wir als Kirchengemeinde im Augenblick schwer wieder bedrängt werden. Es gibt zwei Punkte, die besonders hervorgehen. Einmal soll die Aktionswoche, die geplant ist, vom 20. bis zum 24. April massiv gestört werden. Die Gemeinde wird als Clown hingestellt oder unser Pastor Olaf Latzel. Und dort sollen vermehrt Clowns auftreten. Die Bevölkerung soll vorher gewarnt werden, sich nicht ansprechen zu lassen. Also hier haben wir etwas ganz Massives, was an dem Tag auf uns zukommen soll. Und das Zweite ist, auch da ist die Bremer Evangelische Kirche mit im Boot. Der Tag Christenverfolgung in Deutschland soll ebenfalls boykottiert werden. Der Kirchenvorstand hat überlegt, auch diesen Tag eventuell abzusagen, aber es wird alles stattfinden wie geplant. Nehmen wir das mit als Gebetsanliegen. Es ist gerade mal wieder so, dass der Feind am Toben ist. Und womit? Durch Lügen. Denn alles, was über uns verbreitet wird, stimmt so nicht. Das sind Halbwahrheiten, zurechtgebogene Sachen, die einfach so nicht in Ordnung sind. Ich gebe euch das einfach mit, nur mal als Gebetsanliegen. Ihr werdet da sicherlich mehr hören oder Claudia kann auch sicherlich das ein oder andere dazu sagen, sprecht mich an. Es ist also so, dass wir da in dem Punkt wirklich, wirklich euer Gebet nötig haben. Und danke dafür, dass wir eine große Gemeinschaft sind, dass wir als Brüdern und Schwestern auch mit diesen Anliegen vor dem Herrn treten können. Das noch als Letztes. Ja, für mich ist jetzt diese Serie jetzt wieder zu Ende. So der Herr will, sehen wir uns zum Jahresende, Oktober bis Dezember. Zwischendurch noch vielleicht das einmal oder andere Mal zur Vertretung. Aber ansonsten seid dem Herrn anbefohlen, einen gesegneten Heimweg, bis wir uns wiedersehen oder wieder hören. Amen.